D-Radio Wissen. Eine Stunde Liebe.
Mit Till Opitz.
Willkommen zu einem Best-of-eine-Stunde-Liebe. 6 Geschichten und Themen rund um Liebe und Sex. Ihr erfahrt zum Beispiel, was Pornos in unserem Gehirn anrichten, wie die sogenannte Ehe auf Zeit Affären im Iran ermöglicht. Und als erstes gibt's Expertin Paula Lambert gleich Liebestipps für Frauen, aber eigentlich auch für Männer. Ich bin Till Opitz. Ahoi.
D-Radio Wissen.
Warum klappt es nicht mehr zwischen Frauen und Männern, zumindest oft? Das ist das Thema im Buch Keine Angst, der will nur spielen, der Männerreport von Paula Lambert. Journalistin und Kolumnistin und Sexpertin, hat viele Bücher dazu geschrieben, kennt ihr vielleicht auch aus der GQ oder aus dem Fernsehen. Paula Lambert war bei Judith Ebert zu Gast und Paula hat in einer Stunde Liebe verraten, warum es so oft nicht klappt zwischen Frauen und Männern. Es liegt unter anderem an den extrem hohen Ansprüchen, die Frauen oft an Männer haben. Man muss heute so viel mitbringen, sagt Paula.
Er muss lustig sein, aber auch ernsthaft. Er soll kinderlieb sein, aber nicht kindisch. Er soll karrieregeil sein und karrierefreudig und trotzdem freizeitorientiert. Gut aussehen, gut gebaut sein, aber nicht übertrieben sportbesessen. Er soll genießen können und trotzdem kein Hedonist. Man soll gut mit ihm reden können, er soll aber nicht weich sein. Ich beneide die Männer überhaupt nicht. Gleichzeitig haben die Männer in den letzten Jahrzehnten es total versäumt, der Emanzipation eine entsprechende männliche Gegenbewegung hinzusetzen, die quasi zu einer neuen Definition der männlichen Rolle heute in der Gesellschaft geführt hätte, sodass wir unheimlich angepasste Männer haben und unheimlich unzufriedene Frauen, die teilweise auch in so verbitterten Grüppchen durch die Gegend laufen und sich gegenseitig darin bestärken, dass alle Männer blöd sind, sie sie nicht brauchen und die sowieso alle gleich sind, obwohl sie sich nichts sehnlicher wünschen als den Prinz auf dem weißen Pferd, der kommt und sie rettet.
Ist das das Ding? Ist das das Problem, dass der Traummann früher gleichzusetzen war mit dem Prinz auf dem weißen Pferd und alle waren zufrieden? Und heute gibt es halt diesen Prinzen auf dem weißen Pferd einfach nicht mehr?
Frauen sollten aufhören, an Wunder zu glauben. Ich kenne viele Frauen, die sich so von Mann zu Mann hangeln und sagen, aber mit dem nächsten Partner wird mein Leben endlich wundersam und herrlich sein. Jeder sollte erstmal lernen, sich selbst so anzunehmen, wie man eben ist. Und wir sind alle bis zu einem gewissen Maß voller Kitschen und ziemlich viel Mist, ehrlich gesagt, und reden manchmal Blödsinn und sind manchmal zickig und auch langweilig und sollten nicht all ihre Hoffnungen auf ein schönes Leben auf den Partner projizieren. Ich glaube, das ist so ein typisch weiblicher Fehler, dass man hofft, die eigenen Mängel mit Hilfe eines Partners stopfen zu können.
Warum gehen wir Frauen denn eigentlich so hart mit Männern ins Gericht? Könnten wir nicht einfach sagen, wir haben uns emanzipiert, uns geht's gut, die Männer sind leider nicht so ganz hinterhergekommen, haben wir doch einfach ein bisschen Mitleid und greifen ihnen unter die Arme?
Wir müssen unbedingt aufhören, Männer heimlich zu erziehen, weil wer keine Kinder wollen, sondern tatsächlich Partner auf Augenhöhe. Und was, glaube ich, jetzt dringend nötig ist, ist, dass Männer wieder lernen, männliches Verhalten leben zu dürfen, also überhaupt das wieder zu erspüren und dass Frauen auch damit umgehen können. Also Männer sind zum Beispiel nun mal ein bisschen lauter. Männer ziehen Kinder kälter an. Dazu gibt es massenweise Studien. Männer spielen anders mit Kindern. Männer raufen anders mit anderen Männern. Männer haben mehr Freude an körperlicher Betätigung als Frauen. Und auch ein größeres Bedürfnis nach Raum. Warum sollte man das Männern abtrainieren? Also ich lehne das zutiefst ab, Männer zu erziehen. Und ich rate das auch keiner Frau, die irgendwie zu mir kommt und sich an mich wendet mit Beziehungsfragen. Die soll die Finger von ihm lassen. Guck dir an, was das für ein Typ ist und überleg dir dann, ob du damit leben kannst.
Ist das der Knackpunkt zwischen Männern und Frauen, die unterschiedlichen Erwartungen so generell?
Frauen sind oft unzufrieden damit, wie Männer sind, aber wenn sie mit Männern unzufrieden sind, sollen sie doch mit Frauen zusammen sein, sage ich immer. Also wenn du ihm alles,
da fehlt was Entscheidendes.
Wenn du ihm alles abtrainieren willst, was den Mann ausmacht, dann darfst du dich am Ende nicht beschweren, dass du gar keinen Mann mehr hast. Es geht auch nicht darum, Ansprüche runterzuschrauben, es geht darum, wenig Ansprüche zu haben. Also wenn ein Mensch liebevoll und intelligent und zugewandt ist, dann muss man gucken, ob man quasi eine tragfähige Partnerschaft aufbauen kann. Und da geht es nicht darum zu sagen, ich wollte immer einen Blonden haben und jetzt bin ich bei einem blöden Rothaarigen gelandet, sondern schaffe ich es, mit diesem Menschen eine tragfähige Partnerschaft im tatsächlichen Sinne aufzubauen. Und wenn es da keine Fähigkeit zur Bindung gibt, dann kann man es auch lassen. Das hat gar nichts mit Ansprüchen zu tun, sondern einfach mit Reflexion und Verständnis.
Wenn es jetzt nicht der Traummann ist, wie findet denn Frau jemanden, mit dem sie dann die Chance hat, glücklich zu werden? Oder wie kriegt sie es mit dem hin, den sie da hat?
Also überlegt euch und meinetwegen auch mit einer Pro- und Kontraliste, was für Bedürfnisse ihr in einer Beziehung habt und vergleicht, ob diese Bedürfnisse in dieser Beziehung befriedigt werden. Wenn dem nicht so ist, wird es möglicherweise Zeit, darüber nachzudenken, ob diese Beziehung die richtige ist. Wenn es so ist, dann herzlichen Glückwunsch und viel Glück in der Zukunft.
Sagt Paula Lambert, Sexpertin und Autorin des Buchs Keine Angst, der will nur spielen, der Männerreport, ist bei Piper erschienen und kostet um die 9 Euro. Miriam ist Ende 20, lebt im Ruhrgebiet, ist seit über 2 Jahren Single. Und fast jedes Wochenende geht Miri los mit ihren Mädels auf Männerjagd. Neulich hat sie ja den Bruder einer Bekannten abgeschleppt. Das war wohl ziemlich gut, das volle Programm. Ob es ein Wiedersehen gab, das erfahrt ihr jetzt von Miri selbst, das Liebestagebuch vom 21. November.
Diese Woche war auch ganz gut. Ich habe eine Nachricht bekommen von einer fremden Nummer, die total süß und lustig war. Hey, na du, kennst du mich noch, meine kleine Indianerin, irgendwie sowas? Weil ich hatte an dem besagten Tag Fransenstiefel an. Dann haben wir uns zum Essen verabredet. Der Abend war total toll, hat mich auch ganz gentlemanmäßig abgeholt. Tür aufgehalten, Komplimente ohne Ende bekommen. Er war total lustig. Also so viel Humor habe ich selten bei einem Mann erlebt und hat mich auch total angezogen. Vielleicht war es auch ein ganz übler Plan von ihm, mich da etwas angetrunken zu machen. Auf jeden Fall hatte er dann nachher die Absicht, bei mir einen Kaffee zu trinken, weil er ja doch so müde wäre. Mit so einem ganz spitzbübischen Lächeln. Ich habe mir schon gedacht, Ich habe es gerade so geschafft, die Tür aufzuschließen. Im Flur haben wir uns schon ausgezogen und schon so halb angefangen, uns da dann weiter vorgearbeitet zum Bett. Da war ich schon eigentlich nackt. Ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. Dann ging es auch schon los mit Küssen hier, Küssen da und Küssen. Ach, mein Orgasmus hat sich so ergeben. Ein schöner, großer, es war Premium. Ich mache es auch total gerne und ich glaube, das hat er auch gemerkt. Und ich habe geschaut, ob er eher so derjenige ist, der es gerne soft mag oder ob er lieber so der Härtere ist. Also, dass man dann auch wirklich will, dass man ihn so ein bisschen fester in die Hand nimmt. Er war eher das Softe. Ja, sehr süß auf jeden Fall. Wie gesagt, der war ja auch erst Mitte 20. Auch wenn ich ihn mega sympathisch finde und seine Art auch total mag, gehört ja auch immer viel mehr dazu. Also, ich fand ihn wirklich toll, sei es jetzt sexuell oder auch vom Charakter her. Aber ich glaube nicht, dass wir uns nochmal wiedersehen, weil mir das doch ein bisschen zu heikel ist aufgrund der Tatsache, dass er der Bruder einer Freundin ist.
Pornos sind in vielen islamischen Ländern verboten. Ehebrecherinnen droht die Todesstrafe, zum Beispiel im Iran. Schwule müssen dort mit Steinigungen rechnen. Sex und Islam, das ist kein einfaches Verhältnis, aber es hat auch ganz andere Zeiten gegeben, liberalere Zeiten zur Blütezeit des Islam. Und darüber habe ich mit unserem Türkei- und Iran-Korrespondenten Reinhard Baumgarten gesprochen. Der ist Islamwissenschaftler, hat viele Jahre in verschiedenen muslimischen Ländern gelebt. Und ich habe ihn als erstes gefragt, wie wird mit dem Thema Sex, Sexualität in islamischen Ländern grundsätzlich umgegangen?
Also was ganz eindeutig ist, in allen Ländern, die ich kenne und die ich bereist habe, in allen islamischen Ländern, wird Sexualität mehr oder weniger auch als ein Instrumentarium der Kontrolle verwendet. Also ob das jetzt Saudi-Arabien ist oder der Iran ist oder Ägypten ist. Sexualität darf stattfinden innerhalb der Ehe. Aber außerhalb dieser vorgesehenen Möglichkeiten und Rahmen darf das Ganze nicht stattfinden. Und viele Menschen wollen aber heutzutage nicht mehr heiraten, beispielsweise im Iran oder in Saudi-Arabien. Im Iran beispielsweise haben sie eine große Zahl von sehr selbstbewussten Frauen. Die Zahl der Studenten ist ja ungefähr bei 60% sind weibliche Studenten und so ist auch ungefähr die Zahl der Hochschulabsolventen. Das Bild, das der Staat entwirft, stimmt oft einfach mit dem Selbstbewusstsein der Frauen dann irgendwann mal nicht mehr überein. Und deswegen kommt es innerhalb dieser Ehen dann häufig zu Spannungen. Also Sexualität als Kontrollgremium in allen islamischen Ländern, die ich kenne.
Das heißt, Sexualität, sexuelle Regeln haben weniger eigentlich mit dem Koran oder dem Islam zu tun, als vielmehr mit Kontrolle und Macht?
Natürlich wird das, was dann an Kontrolle oder an Regularien ins Werk gesetzt wird, mit dem Koran begründet. Und das kann man auch. Man kann aber auch anders begründen, wenn man will. Also der Koran ist sehr, sehr, sehr vielseitig. Also wie zum Beispiel jetzt außereheliche Geschlechtsverkehr, das ist im Koran geregelt. Homosexualität wird im Koran verworfen. Aber es gibt muslimische Gelehrte, die finden da interessanterweise Antworten drauf. Die sagen, unter bestimmten Umständen und unter diesen Sachen und so kann das funktionieren. Es gibt ja zum Beispiel im Iran die Zeitehe. Und da kann man diese Zeitehe abschließen, die kann gelten für eine Stunde oder fürs Leben. Und das wird von vielen auch benutzt. Die sagen, okay, wir sind jetzt für die nächsten 2 Wochen verheiratet, das wird auch legalisiert. Mhm. Und dann haben die 2 Wochen Spaß und dann lassen sie sich scheiden. Es gibt in jeder Religion jede Menge Hintertürchen. Das ist immer eine Frage, wie wird das gesellschaftlich und politisch interpretiert? Was steckt dahinter? Und dann kann man das möglich machen.
Nun haben wir sehr martialische Strafen zum Teil. Ich habe eben den Iran angesprochen. Dort droht Ehebrecherinnen zumindest unter gewissen Umständen die Todesstrafe. Sind diese Dinge begründet religiös auf dem Koran, auf den Überlieferungen, oder sind diese harten Strafen dann doch eher kulturell politisch begründet?
Sowohl als auch. Also wenn wir uns die Jahrhunderte anschauen, gerade in Sachen Sexualität hat sich im islamischen Kulturbereich wahnsinnig viel getan. Wenn wir uns zum Beispiel einfach mal vergegenwärtigen, welche Literatur es gegeben hat im europäischen Mittelalter, als der Islam in großer Blüte stand. Da sind also Werke entstanden wie 1001 Nacht, da sind Miniaturen und Illustrationen entstanden, Anleitungen, wie man Vergnügen beim Sexualverkehr haben kann, also beim Geschlechtsverkehr haben kann. Und das hat sich im Laufe der Jahrhunderte dann verändert. Und in den islamischen Ländern ist vieles sehr, sehr viel konservativer geworden.
Wie erklären Sie sich, dass es heute zumindest umgekehrt wirkt? Da hat man den Eindruck, im Orient, in vielen islamischen Ländern zumindest, herrscht eben eher eine sehr konservative Richtung, Sexualethik vor. Und im Westen ist es eben aufgrund der Säkularisierung heute sehr liberal, sehr frei. Wo war sozusagen der Punkt, wo sich das dann zu der Situation, die heute dominiert, verändert hat?
Es gibt nicht den Punkt, weil es immer und zu allen Zeiten, auch zu Zeiten der in Anführungszeichen Frivolität, natürlich die Warner gegeben hat, so wie das ja bei uns heute auch noch der Fall ist, die gesagt haben, ihr übertreibt es und ihr folgt nicht Gottes Worten und ihr seid viel zu frivol und viel zu sehr auf Lust und bla bla. Und Mainstream war eben zu dieser kulturellen Blütezeit, dass man sich's gut gehen ließ und dass man eben Wein und Frauen und Männer und eben Sexualität ganz anders genoss als beispielsweise heute in den Gebieten, die der Islamische Staat, diese Terrormiliz, erobert hat. Je brutaler und je fanatischer letztlich dann die Muslime in sich wurden, umso mehr wurde die Sexualität natürlich unterdrückt. Aber das war ja im Christentum nicht anders.
Es gibt auch islamische Länder mit hohen Scheidungsraten, überraschenderweise. Wo gehen denn die Ehen besonders häufig in die Brüche in der islamischen Welt?
Also die meisten islamischen Länder, die ich persönlich kenne und bereist habe, haben eine relativ hohe Scheidungsrate. Nehmen wir mal Saudi-Arabien, da gibt es eine große Zahl an ledigen Frauen, die entweder geschieden sind, weil die Ehen nicht funktioniert haben, oder die nie geheiratet haben, weil sie vielen saudischen Männern als zu fortschrittlich und zu gebildet und zu verdorben gelten. Verdorben nicht im moralischen Sinne, weil sie irgendwelche losen Gedanken hegen, sondern weil sie zu viel Bildung haben. Oder nehmen wir jetzt beispielsweise den Iran, die Nachbarstadt von Teheran, Karaj, mit fast 5 Millionen Einwohnern, neulich eine offizielle Statistik, 51% Scheidungsrate. Und auch im Iran, da bin ich ja nun relativ häufig, gibt es natürlich außerehelichen Geschlechtsverkehr. Neulich kam eine Zahl auf den Markt, eine offizielle Zahl, also nicht irgendwie erdacht von westlichen Journalisten, eine offizielle Zahl, die besagt 220.000 Abtreibungen im Jahr 2013 im Iran.
Auch im Iran wird abgetrieben. Reinhard Baumgarten über Sexualität in der islamischen Welt. Zur Blütezeit des Islam war der Umgang mit dem Thema ziemlich offen und entspannt. Heute dient das Thema Sex in vielen islamisch geprägten Ländern vor allem der Kontrolle der Bürger. Pornos sind heute überall. 414 Millionen Treffer ergibt alleine Suchanfrage bei Google. Was hat das für Auswirkungen? Haben Leute, die viele Pornos gucken, ein kleineres Gehirn? So haben es zumindest etliche Zeitungen und Online-Medien geschrieben. Das ist aber so zumindest Quatsch. Fakt ist, am Berliner Max-Planck-Institut für Bildungsforschung und an der Charité wird das Ganze untersucht. Ein Forscherteam hat sich im MRT in einer Magnetröhre die Hirnstrukturen von intensiv Pornokonsumenten angeschaut. Simone Kühn ist die Leiterin der Studie und ich habe sie für eine Stunde Liebe gefragt, was sie denn da wirklich bei den Männern im Hirn gefunden haben.
Wir haben halt gefunden, dass das sogenannte Striatum im Volumen kleiner ist bei starken Pornokonsumenten.
Was ist das für ein Hirnareal? Wie erklären Sie sich das?
Das Striatum ist vor allen Dingen mit Belohnungsverarbeitung in Verbindung gebracht worden. Das heißt, immer wenn man sich was Tolles vorstellt, was man gerne haben möchte, ist dieses Areal typischerweise aktiv. Das heißt, man geht davon aus, dass jede Form von Begehrlichkeit und sowas in diesem Areal verarbeitet wird.
Und wenn das jetzt bei Pornokonsumenten kleiner ist vom Volumen, wie Sie gerade gesagt haben, was kann man daraus schließen?
Das Problem ist immer, dass wir nicht wissen, was ist Ursache und Wirkung. Das heißt, es kann sein, dass die Leute mit einem kleineren Belohnungssystem einfach mehr Input brauchen und deswegen vielleicht auch mehr dazu neigen, Pornos anzugucken, weil sie halt stimulierend sind. Andererseits kann es aber auch sein, dass viel Pornokonsum dazu führt, dass das Volumen kleiner wird, weil man eben das stark belastet. Das wissen wir nicht, in welche Richtung das geht.
Also das, was viele Zeitungen jetzt schreiben, Pornos machen kleines Hirn, muss gar nicht stimmen. Es kann einfach sein, dass das die Leute sind, die einfach eine andere Veranlagung haben.
Genau, vielleicht brauchen bestimmte Leute mehr Stimulation und das kann in dem Striatum niedergelegt sein. Genau.
Ich frage mich, ist ja doch auch eine sehr private Sache, wenn man dann wissenschaftlich beobachtet wird, wenn man Pornos guckt. War es da eigentlich schwierig, Männer für diese Studie zu finden?
Wir haben denen halt vorher am Telefon schon gesagt, dass es um deren sexuelles Verhalten auch geht, also dass die Leute, die da nicht hätten drüber reden wollen, auch gar nicht gekommen sind. Aber generell waren die eigentlich ganz offen. Also ich glaube, je professioneller man so Fragen vorträgt, desto besser können Menschen damit umgehen.
Jetzt ist es ja auch so, dass früher immer so gewarnt wurde, Selbstbefriedigung führt zu gesundheitlichen Schäden und so weiter. Da wurde sehr schnell mit dem moralischen Finger aufgezeigt. Das ist jetzt nicht Sinn dieser Studie, oder?
Nee, absolut nicht. Ich war einfach nur interessiert daran, es gibt viele Phänomene, was Leute zunehmend machen und wir wissen einfach, dass viele Tätigkeiten das Hirn verändern, wenn man sie häufig tut. So ist es auch, wenn jetzt jemand anfängt, Golf zu spielen, wird sich sein Hirn auch verändern dadurch. Und wie gesagt, in dieser Studie haben wir jetzt die Veränderung noch nicht zeigen können, aber mich interessiert einfach alles generell. Zum Beispiel, wir haben auch Studien zu Videospielen gemacht, weil ich mich einfach frage, das ist ein neues Phänomen. Menschen tun das zunehmend häufiger. Was macht das mit uns? Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass wir aus der Studie schließen können, das macht irgendwie, das ist ungesund oder man sollte das lassen. Da muss man einfach weiter forschen, bis man das richtig verstanden hat.
Was sind denn jetzt die nächsten Forschungsschritte? Wie können Sie da jetzt weiterschauen, um zu gucken, dieses kleinere Hirnareal ist es sozusagen oder dieses kleinere Volumen ist es Ursache oder Wirkung?
Wir würden halt gerne Studien machen, wo wir entweder Leute longitudinal betrachten, das heißt über viele Jahre hinweg schauen, ob sich deren Konsum steigert oder senkt und dann eben Veränderungen im Hirn beobachten wollen würden. Eine andere Möglichkeit ist halt immer Trainingsstudien zu machen. Das heißt, dass man Leute, die sonst eigentlich keine Pornos gucken, explizit bittet, das jetzt zu tun und sich dann die Veränderungen anguckt. Wobei das in dem Themenbereich irgendwie so ein bisschen absurd klingt. Ne? Also wir müssen dann Leute finden, die sowas noch nie quasi gesehen haben, also die novo sind und die jetzt dem Stimulus aussetzen sozusagen. Aber das wäre faktisch das, was man als nächstes machen müsste.
Eine Psychologin hat uns aus ihrer Praxis berichtet, dass junge Menschen auch zu ihr kommen, Probleme haben mit ihrem Pornokonsum, dass Richtung Pornosucht geht, die eventuell einen immer höheren Kick brauchen oder auch dann einfach gar nicht mehr im realen Leben nach einer Partnerin zum Beispiel gucken. Das würde sich jetzt bisher zumindest nicht mit den Ergebnissen, die Sie in der Studie gemacht haben, widersprechen, oder?
Nee, das passt da ganz gut zu. Also ich kenne auch diese Studien, die halt sagen, dass bei Pornokonsum es typischerweise zu Dosissteigerungen kommt, also dass Leute immer mehr konsumieren und eben auch immer krassere Dinge. Und es gibt eben auch Studien dazu, die zeigen, dass man dazu neigt, dann das auch im privaten Umfeld umsetzen zu wollen, was dann zum Teil beim Partner irgendwie nicht so gut ankommt. Das passt ganz gut zu dem, was wir jetzt finden. Das ist richtig. Also das legt den Verdacht nahe, dass das schon auch eine Folge sein kann. Aber mit den Daten, die wir jetzt derzeit haben, können wir einfach nur sagen, Leute, die viel Porno gucken, haben ein kleines Striatum. Was da Ursache und Wirkung ist, ist leider nicht auszusagen.
Da ist also noch viel Forschung nötig. Simone Kühn vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung war das. Sie untersucht die Hirnstrukturen von Pornokonsumenten. Sie lacht gerne, ist 37, hatte schon sehr, sehr viele unterschiedliche Beziehungen, Nachwuchs inklusive. Die Rede ist von Monika. Inga Hinnenkamp hat Monika für unsere Sendung Leben ohne Sex, geht das, getroffen. Monika hat schon viel erlebt, Zeiten ohne Sex und Zeiten voller Sex.
Ich war meistens in einer Beziehung, seitdem ich 15 bin. Das war mein erster Mann, mit dem habe ich eine Tochter geheiratet, wie das sich so gehört bei den strengen Katholiken. Und ja, die Ehe hat 1 Jahr 3 Monate gehalten. Und ja, dann habe ich eine längere Beziehung gehabt, 6,5 Jahre. Aus der ist mein Sohn entstanden, die war das allerletzte. Ja, und dann hatte ich wieder eine 4,5-jährige Beziehung. Und dann war ich mit einem Mann zusammen, der war 10 Jahre jünger als ich tatsächlich. 1 Jahr ist das gut gegangen, aber der war zu extrem eifersüchtig. Und ja, und dann kam meine große Liebe. Mit dem war ich 3 Jahre zusammen und von dem bin ich jetzt 3 Jahre getrennt. Und ja, und seitdem ist nichts passiert, weil so einen guten Mann, wenn man so einen guten Mann hatte, dann gibt man sich mit irgendwie weniger nicht mehr zufrieden. Und gut heißt nicht irgendwas Materielles, sondern vom Charakter her.
Monika war die perfekte Frau für dieses Gespräch. Viele Beziehungen, Kinder und jetzt seit 3 Jahren Single. Das beste Sexleben, sagt sie, hatte sie in ihrer letzten Beziehung.
Da war das vom ersten, also nicht vom ersten Tag nicht, weil so schnell ging das. Ich habe den fast 3 Monate warten lassen bis zum ersten Sex. Also nicht mit Absicht, aber es hat sich einfach nicht ergeben. Und der war so Gentleman, dass der einmal sogar gesagt hat, nein, jetzt nicht, weil ich muss gleich weg, ich will dich nicht danach so allein lassen. Also ja, so ein Mann war der. Und ja, und dann hatten wir jedes Mal, wenn wir uns gesehen haben, wir konnten gar nicht die Finger voneinander lassen. Also wir hatten immer Möglichkeiten, obwohl ich meinen Sohn da hatte, nur 2-Zimmer-Wohnung. Und das um mein Zimmer war ein Durchgangszimmer. Man kann dann nicht so, wie man möchte, aber wir haben immer eine Möglichkeit gefunden. Und das heißt, wir haben wirklich am Tag mindestens 3-4 Mal Sex gehabt.
Moment, 3 Jahre lang und jeden Tag?
Also wir haben uns nicht jeden Tag gesehen. Wir haben uns vier Tage in der Woche gesehen. Also wir haben nicht zusammen gewohnt, ne? Also 4 Tage in der Woche und das war so im Durchschnitt war das so viel, ja.
Aber Monika hat es auch schon anders erlebt.
Ich hatte eine Beziehung, wo 1 Jahr war alles super und danach, der war wie ein guter Freund, wie mein bester Freund. Also ich habe mich dann irgendwann nicht mehr zu ihm hingezogen gefühlt, ne? Und das war dann hört das auf mit dem Sex.
Für Monika ein untragbarer Zustand. Gefühle und Sexleben müssen in einer Beziehung stimmen, sagt sie. Klar, ich als jemand, der so gar keine Erfahrung mit dem Kinderkriegen hat und nur die fiesesten Geschichten gehört hat, will natürlich wissen, wie war es denn eigentlich da?
Also in der Schwangerschaft sogar noch mehr, da wird man als Frau extremer, also war bei mir. Vielleicht habe ich nur so ein Glück, dass ich so bin.
Und auch nach der Schwangerschaft hatte sie nicht das geringste Problem mit ihrem Sexleben.
Ja, die Ärzte sagen immer, man darf so und so lange wegen der Nachblutung und so wegen dem Ganzen darf man nicht. Also bei mir waren das, glaube ich, also damals, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber damals, meine Kinder sind schon was größer, waren das circa 6 Wochen. Ja, aber ich habe mich nicht dran gehalten.
Da ist es jetzt einige Jahre her. Seit 3 Jahren ist Monika inzwischen Single. Affären, sagt sie, kommen für sie nicht in Frage. Und auch einmaligen Geschichten steht sie eher kritisch gegenüber.
One-Night-Stands sind nichts für mich, gar nichts. Ich komme mir dann benutzt und dreckig vor so.
Teilweise lebt Monika momentan monatelang ohne Sex. Und zwar komplett. Auch Selbstbefriedigung kommt für sie nicht in Frage.
Natürlich macht das jeder mal, aber nee, davon habe ich nicht. Ich brauche schon den Mann. Also noch nicht mal Spielzeug würde mich irgendwie befriedigen oder genügen oder sonst irgendwas. Also ich brauche schon tatsächlich den Mann dazu. Natürlich denke ich jeden Tag daran, so ist das ja nicht. Und ja, man träumt auch von alles. Je länger ich nichts hatte, desto weniger habe ich das vermisst. Obwohl ich finde Sex sehr wichtig in einer Beziehung. Ich könnte mit niemandem zusammen sein, wo der Sex nicht stimmt.
Der Sex muss also stimmen. One-Night-Stands sind nichts für sie. Monika ist ihren Weg gegangen. Sie weiß, was sie will. Sie hat mit Inga Hinnenkamp gesprochen. Dankeschön. Die große Freiheit habt ihr bald in Frankfurt, also Frankfurt am Main, ab 1. Dezember. Die große Freiheit ist eine Ausstellung über sexuelle Gesundheit. Also da geht es um sexuell übertragbare Infektionen, sogenannte STI, also HIV, Chlamydien und Co. Hinter der Ausstellung steckt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Die große Freiheit will eben aufklären, wie man Sex und Spaß haben kann, ohne krank zu werden. Beate Lausberg hat die Ausstellung Mitkins konzipiert und ich habe sie gefragt, was einen erwartet, wie die Ausstellung genau aussieht.
Ich finde sehr schön. Sie ist eine Kombination aus 6 großen Überseecontainern, ergänzt durch ein großes aufblasbares weißes Zelt. Insgesamt hat die Ausstellung ca. 600 Quadratmeter, kommt mit 6 Tiefladern in die Stadt. Innen drin erwarten einen sehr bunte, sehr lebendige, sehr unterschiedliche Wohnräume, so unterschiedlicher Menschen, die alle irgendwie Sexualität sehr unterschiedlich leben, sich auch unterschiedlich schützen. Man kann eine Kondomschule besuchen. Man kann selber ein merkwürdiges Schlagzeug spielen, in dem Musik ganz besonderer Art geboten wird. Man kann aber auch beim Stichwort Musik einen eigenen Rap-Song zum Thema sexuell übertragbare Infektionen aufnehmen. Man kann auch schlichtweg bei einem Silbenrätsel sich auf die Suche nach unterschiedlichen STI machen. Man kann mit einem virtuellen Flugzeug verschiedene Weltgegenden ansteuern und da in Videoscreens sehen, wie leben eigentlich Menschen in anderen Ländern mit HIV.
Jetzt haben Sie gesagt, es geht vor allen Dingen auch darum, auf weniger bekannte sexuell übertragbare Krankheiten, Infektionen hinzuweisen. Wo gibt es denn aus Ihrer Sicht die größten Wissenslücken?
Es ist nicht so, dass man jetzt sagen kann, ausschließlich bei Chlamydien, ausschließlich bei Syphilis. Ich glaube, es ist die gesamte Themengruppe. Die Gespräche mit Besuchern und Besucherinnen in der Ausstellung zeigen uns, dass viele Menschen glauben, was heute STI benannt wird, das sind ja im Grunde genommen Geschlechtskrankheiten. Und die halten ganz viele Menschen für längst überwunden und sagen uns, das ist doch alter Kram, das war doch früher, heute doch nicht mehr. Und sind völlig erstaunt, dass auch sexuell übertragbare Infektionen nicht nur europaweit, sondern auch in Deutschland wieder neu auf dem Vormarsch sind. Und Chlamydien sind insofern insbesondere für die junge Zielgruppe besonders relevant, weil sie in dieser Altersgruppe am stärksten als in anderen Altersgruppen vorkommt und gerade bei jungen Frauen unter Umständen zu Unfruchtbarkeit führen kann, wenn sie nicht behandelt werden.
Sexuell übertragbare Krankheiten sind auf dem Vormarsch. Deshalb klärt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung mit einer mobilen Ausstellung auf. Die große Freiheit ist vom 1. bis 6. Dezember in der Innenstadt von Frankfurt am Main. Eintritt ist übrigens frei. Das war's schon wieder. Eine Stunde Liebe. Till Opitz wünscht euch ein kuscheliges Novemberwochenende.